Okay, wir waren im Richter. Richter 11 haben wir letzte Woche gemacht. Und in Richter 11 ist ein Richter aufgetreten, den haben wir uns da näher angeguckt. Und zwar Jephtha. Und Jephtha war ein Sohn von der Hure. Sein Vater war Gilead. Der hatte eine eigene Stadt, war ein Oberster da. Und der war der Erstgeborene. Und den Sohn, den hat er mit zu sich genommen, zu seiner Frau. Und seine Frau hat danach halt ein paar Kinder bekommen. 70. Also mehrere Frauen hat er gehabt dann. Und waren das 70 oder 7? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Söhne gebar, Söhne, diese große Frau stießen Jesus, der Vater. Ach, keine Ahnung. Aber ich glaube, es waren 70. Ist auch egal. Jedenfalls hat er Brüder, eine Menge. Und die gucken ihn irgendwann an, als sie größer werden so, und sagen so, hey, du bist nicht von unserer Mutter, du bist ein Hurensohn, so, und du bist hier nicht unser Oberhaupt in der Familie. Weil wenn der Vater stirbt, kriegt der Jephtha alles, ne? Und wird Haupt des Hauses. Hausherr. Naja, was auch immer. Was machen sie? Verjagen ihn. Und Jephtha haut ab. Und hat ein paar ziemliche psychische Probleme. Verstoßenes Elternhaus. Und seine Mutter war eine Prostituierte. Hat sie dann noch nie kennengelernt, als er entwöhnt war. Sein Vater hat die Söhne nicht aufgehalten und ihn gehen lassen. Er war in seiner eigenen Stadt nicht mehr willkommen, obwohl er eine Berufung, ein Anrecht hatte, der nächste Oberherr zu sein, König oder was auch immer, wie sie sich da nannten. Und sie geht halt raus aus Gilead und bleibt aber in Israel und ganz viele ausgestoßene Menschen versammeln sich um ihn, so wie bei David damals, als vor Saul auf der Flucht war. Ne? Die Leute, die keiner haben wollte, die ausgestoßen waren, die ruchlos waren, so, oder Hurensöhne, so, die, mit denen hat er sich dann abgeschlagen. Und das war dann sein kleines Dorf. Ne? Und die haben Überfälle gemacht auf die Ammoniter und Amoriter. Wenn sie vorbeigeraten sind, dann haben sie die ausgenommen und geschlachtet, also umgebracht, und gut war. Ne? Und irgendwann kommen halt die Brüder, weil die Ammoniter einfach zu stark werden, so, und die stehen da und sagen, okay, wer von den 70? Keiner von den 70 ist manns genug, irgendwie ein Herr zu leiten. Wir brauchen einen Richter. Ne? Und keiner in Israel meldet sich bereit. Also reiten die Ältesten aus, seine Brüder, zu den ruchlosen Männern und zu ihrem verworfenen Bruder, ne? Und stehen vor ihm und sagen, du musst uns in die Schlacht führen, wir brauchen einen Sieg bei den Ammonitern. Wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen einen Anführer. Wir brauchen jemanden, der kämpfen kann. Wir brauchen jemanden, der einen Arsch in Hose hat. Eier. Cajones. Der einfach so das macht, was er machen muss als Mann. Ne? So. Und er steht da, aber wegen seiner Vorgeschichte, ne, und da hat man ja dann auch seelische Schmerzen und Wunden im Herzen, die Verletzungen, mit denen man einfach so nicht klarkommt. Da, ne? Psychiater und sowas gab es damals noch nicht. So eine Philosophie auch nicht. Sozialarbeiter gab es nicht. Und auch dieses dumme Reden, was ich gerade hatte, gab es damals zum Glück noch nicht. Also ist aus dem Mann was geworden. Der hatte noch eine Chance gehabt. Ne? Die Menschen haben ihn nicht von Anfang an angesehen, gesagt, aus dir kann nicht mehr werden, weil du so eine schlechte Kindheit hattest. Ne? Oder nicht genug Liebe gekriegt hast. Nicht lange genug Muttermilch. Ne? Die Menschen, dem war das egal. Ne? Jeder konnte werden, was er wollte. Und dieser Mann hat Gott nie verlassen und auch mit seinem schlechten Umfeld, ne, alles nur Räuber und Banditen und Mörder, ne, Ausgestoßene, die auf der Flucht waren, um ihr Leben zu retten, selbst die haben ihn nicht schlechter gemacht. Nee, er hat sich entschieden, ein gerechter Mann zu sein, der unter Gott lebt. Und er ist der Einzige, er ist der, den Gott beruft, ein Richter zu werden. So, sein Volk zu richten. Und das ist ein Kämpfer, echt. Das ist ein Mann Gottes. Und er steht auf und er ist gnädig mit seinen Brüdern und sagt, okay, ich komme mit. Aber ich bin dann das Haupt von euch. Und die sagen, ja, du bist das Haupt dann von uns. Und Gut. Ne? Und wir haben gesehen, so Gott macht alles und Gott hält die Sein. Zum, ne? Und er siegt. Und dann kam der Geist, in 11, Vers 29, da kam der Geist des Herrn auf Jephtha, und er zog durch Gilead und Manasse und durch Mizpa, das in Gilead liegt, und von Mizpa, das in Gilead liegt, zog er gegen die Ammoniter. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde. Der Geist kommt auf ihn, und er ist bereit, und er geht, zieht los, und er führt das Volk im Namen Gottes an und vertraut Gott. So, und dann kommt auf die Idee, ein Gelübde zu machen. Und er spricht bei seinem Gelübde, wenn du die Ammoniter in meine Hand gibst, so soll das, was zu meinem Haustür heraus mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören. Und ich will es als Brandopfer darbringen. Gott hat gesagt, Sohn, Jephtha, du bist jetzt Richter. Ich habe dich dazu bestimmt von Geburt an. Du bist bereit, du guckst auf mich, du folgst mir nach. Sohn, und die Ammoniter gehören jetzt dir. Ich will Frieden haben. Ne? Und er weiß das, und der Geist kommt auf ihn und bestätigt es nochmal, und dann fängt Jephtha an und macht dieses blöde Gelübde. Was zuerst aus meiner Haustür kommt, und damals haben Rinder, Schafe, die haben alle zusammen gewohnt da. Ne? So, und was da zuerst rauskommt, kriegst du. Ne? Mein bestes Rind gebe ich dir. Ne? Und natürlich siegt er, weil Gott hat ja gesagt, du gewinnst. Ne? Weil ich kämpfe. So. Und er gewinnt. Und er kommt nach Hause und Freude strahlend mit Tamburinen und Lobgesang kommt seine Tochter raus. Ja. Seine einzigste Tochter. Er hat keinen Sohn, so nur eine Tochter. Und die kommt raus, umarmt ihren Papa, freut sich, spielt, du hast gewonnen, du hast gewonnen, Gott hat einen Sieg geschenkt. Ne? So. Und er zerreißt seine Kleider, fällt auf den Boden und kriegt erstmal mit, wie dämlich er überhaupt war. Überhaupt so ein Gelübde zu machen. Ne? So, damit hat er nicht gerechnet. Und Gott hat das natürlich alles in seinem Plan. Ne? So, und da hat er eine wichtige Lektion gelernt, so, Gott muss man nicht zwingen. Ne? So, irgendwie seine Gutes zu tun oder seine Verheißungen zu halten. Ne? Wir brauchen Gott da nicht zu zwingen. Wir müssen nicht sagen, so, Gott, ich mache das und das oder ich mache das und das nicht mehr, wenn du das und das tust. Warum müssen wir Gott nicht zwingen? Wenn er was sagt oder auch wenn er nichts sagt. Gott ist gut. Gottes Persönlichkeit ist einfach, er ist gut. Er ist gütig, milde, langsam zu zürnen. Das sind seine Namen. Ne? So, und gnädig. So gnädig und so liebend. Und er will nur Gutes für uns. Alle seine Kinder, die errettet sind und Jesus Gerechtigkeit haben, die haben ja schon alles geleistet, weil Jesus alles gemacht hat. Das, was er sagt, ist, er guckt auf uns und lächelt und er bewahrt unseren Weg und stärkt uns und beschenkt uns. Warum? Weil er so ist. Das ist nun mal Gott. Ne? Also, was er dort gelernt hat, war, Gott muss man oder kann man nicht zwingen, Gutes zu tun oder seine Verheißung zu halten. Ne? Weil Gott macht es von sich aus, weil er so ist. Aber Jephtha ist ein Mann Gottes. Und Jephtha opfert seine Tochter. Und seine Tochter sieht ihn dann in Asche und sieht ihren Vater an und sagt, Vater, was hast du denn da gemacht? Ne? Aber okay, du hast es vor Gott gesagt, du musst es auch tun. Du kannst da jetzt nicht mehr von weg. Ne? Was für eine Tochter, oder? Und die Tochter guckt den Vater an und sagt so, aber einen Gefallen tut mir noch, lass mich 2 Monate mit meinen Freundinnen ins Land gehen, meine Jungfräulichkeit beweihen. Ihr Traum war damals, der Traum, den jede Frau hatte, einen guten Mann zu kriegen, Kinder zu haben, ein Häuschen, ne, eine Familie. So. Und all das hat ihr Vater aufgegeben, weil er was dazu tun wollte zu Gottes Sieg. Ne. Weil er dachte, er ist nicht genug, so wie er jetzt gerade ist. Und das ist er auch nicht. Und er sagt seiner Tochter, okay, hau ab. Ich wäre nicht mehr wiedergekommen, wenn ich die Tochter wäre. Ich wäre dann weg und ja. So, aber sie kommt wieder. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie tot ist. Ich glaube nicht, so weil Mose sagt, sagt auf jeden Fall, dass Gott Menschenopfer sind ein Gräuel für Gott. Ne? So, und man konnte Menschen, die sich Gott geopfert haben, so, konnten ausgelost werden oder wurden damals ausgelost. So wie der nächste Richter, der kommt, Simson. Ne? Die Mutter wird schwanger, kriegt das Baby und sie opfert es Gott. Und Simson wächst als Nazarener im Tempel auf. Oder Samuel, der dann noch kommt, der letzte Richter. Ne? Wurde auch von klein auf dann, das war Gottes Eigentum dann. Der ist im Tempel aufgewachsen, fertig. Ne? So wie das eine Nonne geworden ist, so eine Art. Aber kinderlos bis, ja, bis zum Tod. Und dieser Jephtha, mit seinen Fehlern, aber mit seinen Stärken vor allem, so, steht sogar im Hebräer 11. So, in dieser Wolke von Zeugen, ne? Dieser Glaubensliste, diese Glaubenshelden zwischen David und Samson und so weiter. So, und da steht Jephtha. So. Hebräer 11, der letzte Vers. Und was soll ich noch erzählen? So, ich könnte gar nicht aufzählen, bla bla bla, da drin steht er. So. Okay, weiter geht's. 12, Vers 1. Ich wollte euch nur einen Eindruck geben, so dass du wisst, über wen es heute geht. Aber die Männer von Ephraim versammelten sich und sie zogen nach Saphon und sprachen zu Jephtha. Hey, warum bist du gegen die Ammoniter in den Kampf gezogen und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir ziehen? Wir wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen. Jephtha sprach zu ihnen, hey, ich und mein Volk, wir hatten einen schweren Kampf mit den Amoritern. Und ich schrie zu euch um Hilfe, aber ihr habt mir nicht aus ihrer Hand geholfen. Ja. Der Ephraim wieder. Und Kapitel 8, das hat man schon, war genau das Gleiche. Nur da ging es um Gideon, ne, ein anderer Richter. Auch Mann Gottes. Gideon war eher so ein Weichei. Ne? Das war eher so ein ängstlicher, schüchterner, ruhiger Typ. Ne? Schon, der hatte schon was drauf, aber war eher so die sensible Version. Ne? So. Und Gideon hatte nur noch 300 Leute und die 300 kämpften dagegen diese, wie viel waren es? Ich hab's vergessen. Waren echt viele. 135.000? Ja. 300 gegen 135.000. Ne? Und gewinnen. Und dann kommen sie zurück, ganz Israel ruft und schreit, Frieden, Freiheit, Sieg! Richter 8, Vers 1, aber die Männer von Ephraim sprachen zu ihm, warum hast du uns das angetan? Dass du dich nicht gerufen hast, als du gegen die Midianiter in den Kampf gezogen bist. Und sie stritten heftig mit ihm. Aber da er so eher der Politiker war, eher mehr mit Worten und Charme, und auch ziemlich clever, sagte er zu ihnen, wisst ihr noch, ich habe doch hier nur, was habe ich denn gemacht? Ich habe 300 Leute, Gott hat doch alles gemacht. Ne? Wir standen ja nur da oben und haben mit unserer Fackel gewedelt und die Tonkrüge zertreten und dann haben wir geschrien. Und die haben sich da selber umgebracht, gegenseitig. Ne? Aber ihr hattet ja die eigentliche Arbeit. Ihr seid mutig und starke Helden, oder? Weil ihr seid ja den Königen nachgeritten und habt die niedergemetzelt mit allen ihrem Volk. Ne? Also, und da war dann Ephraim, ne? Die Ephraimiter, und dann, ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ja, wir sind richtige Männer. Ne? Und auch da war es eigentlich schon eine Ausrede, eine Lüge, so weil Gideon hat in ganz Israel gerufen, wir brauchen Hilfe. Wer kommt, kommt. Und aus ganz Israel, aus jedem Stamm sind Leute gekommen, ne? Nur Ephraim nicht. Und jetzt sind wir hier bei Jephtha, ein paar Jahre später. Ne? Ephraim ist wieder da und sagt, du hast uns nicht gerufen, hat uns ja keiner gesagt, dass hier Krieg ist. Du kriegst jetzt hier den ganzen Ruhm, ja, und wir, ich meine, wir wollten hier mit dir kämpfen, alles machen, und du, wer bist denn du, Jephtha? Und Jephtha ist ein bisschen Angst. Jephtha ist eher sensibel und er ist ja nicht unsensibel, aber er ist mehr, naja, hier stopp langsam, ne? Wie heißt er? Bruce Willis-Typ, ne? So, wenn jemand ankommt und ihn irgendwie anmacht, ne, und ihn dann noch beleidigt, das werden sie gleich noch tun, so, dann ist er der Typ, der halt zurückschlägt, ne, und zwar sofort. Und zwar doppelt so dolle, ne? Also gucken wir mal. Jephtha sprach zu ihnen nochmal, Vers 2: Ich und mein Volk hatten einen schweren Kampf mit den Ammonitern, und ich schrie zu euch um Hilfe, aber ihr habt mir nicht aus ihrer Hand geholfen. Als ich nun sah, dass bei euch keine Hilfe war, da setzte ich mein Leben dran und zog hin gegen die Ammoniter. Und der Herr, je Gott, gab sie in meine Hand. Warum kommt ihr Leute zu mir herauf, um gegen mich zu kämpfen? Und Jephtha, der versammelte alle Männer von Gilead und kämpft gegen Ephraim. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, weil sie gesagt hatten: Ihr seid ephraimitische Flüchtlinge. Ne? Und Gilead liegt zwischen Ephraim und Manasse. Also die kommen an mit ihrer Ausrede: Haben wir nicht gehört, haben wir nicht gewusst, hast nicht gesagt, du bist schuld. Ne? Obwohl sie eigentlich faul waren und einfach keine Lust hatten, Angst hatten. Wie immer. Ephraim. Kennt ihr, das sind ja alle Stämme aus einem Volk, ne? Das sind wie diese vielen Gemeinden, die es gibt, diese vielen Glieder im Leib Gottes, ne? Ne? Und es gibt halt, und davon habe ich echt schon einige Glieder kennengelernt, die kommen und sagen: Oh, hätte ich gewusst, du hast ja nicht gesagt, so dass man hier, wann putzt ihr? Freitags putzt, sonnabends. Weiß ich doch nicht, ist keiner zu mir gekommen, hat keiner gesagt, dass man hier putzen kann, ne? Oder rausgehen, evangelisieren, wenn ein Missionsteam da ist. Du sagst ja nicht, ich habe doch nicht gewusst, ne? Oder was weiß ich, ne? Ich sitze hier die ganze Zeit in Gemeinde und mir sagt ja niemand was, ich habe ja keine Ahnung. Ich würde ja dienen, ich würde ja investieren, aber ich habe nicht gehört, ne? So wie diese Affen, ne? Die sich selbst die Ohren und die Augen und den Mund zuhalten, damit sie nicht Mangel brauchen. Haben sie kein schlechtes Gewissen. Und das sind die da halt kommen mit ihren Ausreden, was im Grunde halt eine Lüge ist. Weil wer kämpfen will und wer dienen will, der weiß, dass er das soll und kann. Und los geht's. Der muss halt seinen Arsch hochbewegen und der muss anfangen, was zu tun. So läuft das im Dienst. Die auf ihren Sitz bleiben und ihre Ohren und Augen und ihren Mund verschließen, das sind die immer unzufrieden sind, immer meckern. Ganz Israel feierte gerade Party, weil Sieg ist. Außer Ephraim. Ephraim ist unzufrieden und meckert. Weil er neidisch ist. Ne? Weil er auch den Ruhm haben will. Ne? Sieger zu sein, benutzt zu sein, ein Kämpfer zu sein. Aber wer halt nichts dafür tun. Ne? Und das ist das Herz in die Gesellschaft von heute. Ne? Alles sofort haben, aber nichts dafür machen. Ja. Und Sprüche, habe ich schon oft gesagt, mein Lieblingsvers, Sprüche 16, Vers 32. Ne? Geduld zu haben ist besser als. Ach, lass uns mal aufschlagen. Ich kann immer noch nicht auswendig. Sprüche 16, 32. Ich glaube, eine Schlachtübersetzung ist es nicht so schön. Ja, langmütig ist geduldig, ne? Besser ein Geduldiger als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Ne? Ich mag das in der Luther so, da steht, Geduld zu haben, ist besser als stark zu sein, ne? Und sich selbst zu beherrschen. Nee, Starker, da steht Held. Also nochmal. Besser ein Geduldiger als ein Held. Und besser sich selbst zu beherrschen, als eine Stadt zu erobern. Ist ein cooler Vers. Im Grunde sagt das hier auch aus, genauso. Aber es ist ein bisschen komisch geschrieben. Und Ephraim hat keine Selbstbeherrschung. Und Ephraim hat auch keine Geduld. Und Ephraim ist faul. Und da sind sie jetzt echt am Falschen angeeckt, weil sie stehen jetzt vor ihm und Jephtha demütigt sie mit der Wahrheit. Und er sagt ganz klar, hey Leute, passt mal auf, ihr habt alles gewusst, ihr wolltet nicht helfen und jetzt habt ihr Pech. Gott hat das geregelt durch uns, durch die Hilfe, die da war, hat das gemacht. Und es ist ja das, ich meine, wenn du mal überlegst, du musst ja, ich sage jetzt einfach mal du, aber du musst ja kein Geld geben. Du musst ja nicht putzen, du musst ja nicht dienen, du musst ja nicht evangelisieren, du musst ja nicht Traktate rausbringen. Und ich habe das so oft erlebt, so klein die Gemeinde auch ist, so selbst wenn alle außer einer nichts tun wie Ephraim, so Gott macht es trotzdem. Ne? Ich meine, selbst da, wo niemand gespendet hat, Gott hat trotzdem Geld jeden Monat zu dort und mir geschickt, damit wir die Miete zahlen konnten. Ne? Ich meine, irgendwie, Gott zieht sein Ding trotzdem durch, auch wenn wir nicht wollen. Aber das Ding ist halt, ne, was wollen wir? Ne? Paulus hat gesagt, wir haben eine Kampfrüstung an und wir sollen damit kämpfen. Ne? So, wir haben einen Dienst bekommen und wir sollen rausgehen damit, beschuht mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Ne? Die Schuhe habe ich immer an, wenn ich laufe. Ne? So, ich meine, egal wo ich bin, heißt das, ich soll wirklich bereit sein, bewusst, sichtbar bereit sein, die Botschaft zu bringen. Ne? Und nicht bereit sein, mich zu bringen oder zu verstecken. Und Ephraim ist jetzt hier, hört die Wahrheit und ist natürlich beleidigt, weil Ephraim versteht natürlich keine Kritik. So, und da habe ich auch viele kennengelernt. Und Ephraim beleidigt ihn jetzt und sagt so, hey, wer bist denn du? Du bist nicht mein Anführer. Du bist ein dahergelaufener, so ein, wie steht's hier, ein ephraimitischer Flüchtling bist du. Du hast überhaupt kein Zuhause. Du wurdest rausgeschmissen von zu Hause. Wer bist denn du? Was willst du hier? Du bist nicht der Captain. Du bist nicht das Haupt. Ne? So ein Jephtha schlägt zu, siegt und weiter geht's. Vers 5. Und die Gileaditer besetzten die Furt des Jordan vor Ephraim. Wenn nun die flüchtenden Ephraimiter sprachen, ja, lass mich doch rübergehen, so sprachen die Männer von Gilead, bist du ein Ephraimiter? Wenn er dann antwortete, nee, so sprachen sie zu ihm, na dann sag doch mal, Schibulet. Sagte er dann, Sibulet? Sibulet. Nochmal, mein Mund ist trocken. Sibulet. Weil er es nicht recht aussprechen konnte, so ergriffen sie ihn, töteten ihn an der Furt des Jordan, so dass zu der Zeit von Ephraim 42.000 fielen. Ja, das ist halt das Problem mit den Slangs, ne? So wie die Deutschen nicht, so die meisten Probleme mit diesem TH, diesem, ne? Zum Beispiel, sag mal ein Wort, Faith, ne? Faith. Oder Strength. Strange. Oder so, ne? Oder die Amerikaner genauso Probleme haben mit unserer CH, ne? Ja. Schächtelchen. Naja, ist egal. Ne? Und so war das hier und es war eine gute Methode, ne? Ich meine, jetzt standen sie da und jetzt mussten sie es richtig aussprechen, ne? Und ich meine, ja, 42.000 fielen leider durch, die Prüfung durch, und konnten die rechte Aussprache nicht. So. Jephtha aber richtete Israel 6 Jahre lang, dann starb Jephtha, der Gileaditer. Kein Aussätziger mehr, kein Vagabund, sondern ein Gileaditer. Und wurde begraben in seiner Stadt, Gilead. Ja. Das, was für eigentlich Gott für ihn hatte, hat er auch bekommen am Ende. Weißt du, und wir haben das ja beobachtet, so ein Männer und Frauen Gottes, so ein, die müssen reifen und die müssen wachsen. Die wenigsten wurden sofort benutzt. Ne? So ein, natürlich gibt es da viele, aber in der Masse gesehen, so ein, wenn du mal guckst, die großen Glaubenshelden, die wirklich viel tragen mussten, ne? So ein, die hatten echt so eine Zeit, wo man denkt so, oh Mann, der Mensch, der hat es echt nicht weit gebracht. Ne? Total unten. So ein, und mussten durch schwere Sachen, mussten verzichten, mussten alles niederlassen, ne? So wie die Geschichte hier vom großen Manager und jetzt sitzt er auf der Straße und ist ein Penner, so, ne? Mose, vom Pharao, ne? Adoptivkind, so ein Prinz von Ägypten zum Hirten, zum Straßenpenner, mit ein paar Schafen und einen Stock und einen Mantel. Ja. So ein, weißt du, und trotzdem waren sie dann im Punkt, wo sie so wenig hatten, dass sie lernen mussten, halt zufrieden zu werden. Und in dem Punkt, wo sie zufrieden werden und ruhig werden im Herzen und Frieden finden, einfach mit der Situation, kommt dann Gott ins Leben und sagt, jetzt bist du bereit, mein Schatz. So ein, jetzt kann ich dir mehr geben. So ein, sind, Jephthah, genialer Typ, gefällt mir, hätte ich gerne in der Gemeinde. So, ne? Ja, nur sein Gelübde war ein bisschen dämlich, aber naja. Das Gelübde war trotzdem nicht umsonst, weil Gott sagt ja auch, bei seinen Kindern macht er im Endeffekt alles noch zum Guten. Ja, und in Vers 40 nochmal, in Kapitel 11. Daher wurde es Brauch in Israel, dass die Töchter Israels jährlich hingingen, um die Tochter Jephthas des Gileaditers zu besingen. 4 Tage im Jahr. Und davor steht, und sie hatte nie einen Mann erkannt, also lebt sie bestimmt noch. Und sie ist ausgezogen, um ihre Ehelosigkeit zu beweinen. Also nicht ihren Tod, sondern also ist sie bestimmt Nonne geworden. Aber sie gibt ihr Leben hin für die Dummheit ihres Vaters und wird eine Geschichte, die erzählt wird Jahr für Jahr für Jahr für ein Zeugnis von einer Frau, die einfach hingegeben ist und Ehrfurcht hat vor Gott, mehr als vor ihrem eigenen Wünschen und Träumen. Und jetzt gucken wir uns noch die letzten 3 Richter an, die jetzt, also nicht Simson, jetzt nicht Simson, ne, vom Kapitel 12, da kommen jetzt noch 3 kleine Richter, die keine Sau kennt. Vers 8. Nach ihm richtete Ibzan von Bethlehem das Volk Israel. Der hatte 30 Söhne und der entließ 30 Töchter, also hatte 60 Kinder, aus seinem Haus und nahm seinen Söhnen 30 Töchter von auswärts als Ehefrauen per Katalog oder so. Und er richtete Israel 7 Jahre lang. Danach starb Ibzan und wurde in Bethlehem begraben. Ist nicht mehr gesagt über ihn. Du erfährst du nicht mehr. Aber, also, du musst erst mal schaffen, einen Namen in der Bibel zu kriegen. Ne? Von daher war bestimmt treu. Sonst würde er stehen und tat nicht, was Gott wollte. Ne? Und guck mal, der hat 30 Söhne und der hat auch 30 Töchter und der nimmt seine Töchter und verteilt sie in der ganzen Welt, in der ganzen Gegend, ne? So, und holt andere, tauscht halt, ne? Und holt Töchter für seine Söhne. Und macht jetzt hier so Mischehen. So, keine Ahnung. Ibzan heißt übersetzt Weiser. Ja. Und ich finde das schon cool, weil der ist halt weiß. Ja. Wahrscheinlich hat er so eine blasse Haut, weil die Eltern haben ja immer einen Namen gegeben für die Situation. Ne? So wie Isaac hat ja und Sarah, ne? Die haben gelacht über Gott. Ich bin 100 und kriege ein Kind. Sure. Ne? So, also haben sie ihren Sohn dann Lachen genannt. Ne? So dieses Verspottene, dieses belächelnde Lachen. Ne? Und so musste der halt rumlaufen. Ne? So, und der Typ hier heißt Weißer. Ne? Wahrscheinlich hat er Albino oder was weiß ich. So, ist auch wurscht, wie das dazu kam, aber ist schon cool, weil der schickt jetzt seine Kinder raus in die Welt. Ne? Und macht seine Familie bunt. Ne? So, und ist vielleicht Quatsch, aber ist ja egal. Aber ich liebe das so an Jesus. Ne? Ich meine, er, der Weiße, so, ne? Ich meine, er sucht sich seine Braut, ne? Und die ist weltweit, in jedem Land, in jeder Stadt, überall gibt es uns seine Braut. Ne? Und er holt uns zur Vermählung, holt der Vater, ne, uns zusammen. So als kunterbunte Mischung für Jesus. Ne? Nicht nur einfarbig, sondern so unterschiedlich, wie wir halt sind. So. Aber war ein cooler Richter, hat einen Namen bekommen. Finde ich gut. Vers 11. Nach ihm richtete Elon, ein Sebuloniter, das Volk Israel. Der richtete Israel 10 Jahre lang. Und Elon, der Sebuloniter, starb, wurde begraben in Ajalon im Land Sebulon. Das war's. Und war bestimmt auch ein total genialer Typ. Weil er hat einen Namen hier drin. Ja. Und ich meine, 10 Jahre hat er Israel gerichtet. Und das war ja, ne, das waren ja die Geistlichen damals. Das waren ja die Israel auch geistlich geleitet haben, die auch Sprachrohr für Gott waren. So, das waren die, die geleitet haben und gerichtet haben und Entscheidungen getroffen haben, die Frieden gestiftet haben, die gekämpft haben gegen die ganzen Philister, die da noch rumschlingeln und gucken und rauben wollen. Ne? Und das waren ja, das war das Haupt von Gottes Volk, von Gott eingesetzt, so wie Jesus jetzt für uns. Ne? Das Haupt ist der König, der Hirte, der vorangeht. Ne? So, und Gottes Willen uns sagt und tut. Und das ist cool, weil dieser Name Abdon heißt mächtiger Baum. Elon. Ja. Mächtiger Baum. Und das ist schon cool, weil, ich meine, irgendwie steht da nicht viel da über ihn. So ein stiller, ruhiger, ne? So ein, keine Ahnung, war wahrscheinlich, ist da nicht viel Großes passiert. So ein, aber trotzdem ein mächtiger Baum. Ich stelle mir vor, weißt du, das sind die Christen, die im Verborgenen so. Im Verborgenen dienen und wirken und tun. Wir sind ja alles jetzt Richter, ne? Wenn man mal die Positionen sieht. Ne? Wir sind die, die Autorität bekommen haben. Jesus ist seine Autorität. Wir sind die, die rausgehen und tun, was Gott will. Ne? Wir sind die, die kämpfen. Wir sind die, die zusammenfügen. So, wir sind die Richter hier. Das ist unsere Funktion. Ne? Und ich meine, das möchte ich sein, so ein mächtiger Baum. Ne? So ein, ich stelle mir diesen Typ vor, wie der einfach so dasteht. Tiefe Wurzeln. Ein fetter Stamm, so ein, der einfach den nicht umhaut. Der immer ruhig bleibt. Der immer treu ist in seinem Dienst. Der keine Aufmerksamkeit braucht, sondern einfach nur das macht, was er soll, da stehen. Und gut. So ein Typ, der zufrieden ist mit dem, was Gott hat. Ja. Weißt du, und das sind die Christen, die ich am meisten liebe. So, weil du hörst hier immer diese riesen Prediger Spurgeon, ne? Oder Hudson Taylor, kennt ihn jemand? Riesen Missionare, die Gott übelst benutzt hat, die ganz viel riskiert haben, alles aufgegeben haben und gekämpft haben um ihr Leben, um das Evangelium rauszubringen. Im Endeffekt sind ganz viele Menschen errettet worden. Und dann wird ein Buch drüber geschrieben, über diesen tollen Typen, der auch toll war. Oder Frau. Ja, Vanilli Wemboom, oder wie sie heißt. Ja, Cory. Naja, genau. Auch eine tolle Frau. Ne? So, aber was das Ding ist halt, hier diese mächtigen Bäume, das sind die Christen, die über die nie ein Buch geschrieben wird. Das sind die, die einfach dienen und sich hingeben mit ihrem ganzen Herz. Die geben, das sind die, die Hudson Taylor oder andere Missionare unterstützen finanziell. Damit er überhaupt was zu essen hat für seine Familie. Das sind die, die beten. Damit überhaupt da was passiert und da was klappt. Das sind die, die die anderen Christen weitergeben, was da passiert. Dass andere Christen noch mitbeten. Das sind die, die in jeder Form irgendwie dienen. So, wenn eine Gemeinde aufgebaut wird, das sind die, die putzen, die keiner sieht. Das sind die, die erbauen. Und zwar im Verborgenen, von eins zu eins zu der Person. Und es niemandem erzählen, ja, ich habe Seelsorge gemacht. So, das sind die, die was weitergeben. Ein Wort, hey, für dich. So. Das sind die, die Geld geben. Hey, hier. So ein, oder einfach so in eine Tonne schmeißen und gehen. Und keiner kriegt's mit, außer Gott. Das sind diese Menschen, die einfach, die echt alles geben und alles tun. Und nur Gottes sieht sie. Das sind die, die vielleicht nur einen Namen haben oder nie ein Buch kriegen werden, obwohl sie so gewaltig benutzt werden von Gott. Es lohnt sich, so oder so. Und der dritte Charakter, Vers 13. Nach ihm richtete Abdon, der Sohn Hillels, ein Piratoniter. Ja, auch Piraten brauchen Jesus. Das Volk Israel. Der hatte 40 Söhne, 30 Enkel, die auf den 70 Eselfüllen ritten, und er richtete Israel 8 Jahre lang. Danach starb der Abdon, der Sohn Hillels, der Pirat, und wurde begraben in Piraton, im Land Ephraim, im Bergland der Amalekiter. Mehr gibt's auch nicht über ihn. Sein Name bedeutet Diener. Und das ist schon genial, weil, ich meine, der hat so viele Söhne, 40 Söhne und 30 Enkel, und alle reiten auf diesen Esel. Das war damals der Wagen für die Anführer. Ne? So, was heute, weiß nicht, was der Papst hier rumfährt, so ein, oder so ein Golfwagen, so ein, ne? Ich meine, Pferd hattest du damals für einen Krieg, für einen Kampf, aber ein Esel, das war, Ja, so der Mercedes, ne? So ein, was und das heißt, er und seine ganze Familie haben hier das Volk gerichtet. Also einen geistlichen Dienst getan. Die waren alle im Missionsfeld. Die haben alle ihr Leben Gott geweiht und haben es anscheinend gut gemacht, weil er war 8 Jahre lang Richter. So, das haben andere nicht geschafft. So. Und auch das liebe ich so, ne? So ein, jemand, der mit seiner ganzen Familie im Vordergrund steht. Ich liebe das immer so, irgendwie, wenn ich den sehe. Hier manche Missionarsfamilien, ne? Ich meine, ich bin ja der Anfang in meiner Familie, sondern aber andere Familien, da gab es irgendwann vor 100 Jahren mal einen Anfang und seitdem irgendwie sind da alle aktiv und brennend und oh, ich stelle mir das so genial vor, so eine Familienfeier muss ja wie ein Gottesdienst sein. So. Ne? So ein, aber ist ja wurscht. So ein, sein Name heißt Diener. Und es ist logisch, dass ich da auch an Jesus denke. Ne? Und wir haben hier einen Diener, wir haben den Weisen, ne? Den Gerechten, den Heiligen, so ein, und wir haben hier diesen mächtigen Baum, den nichts umhaut, der einfach stehen bleibt, egal was kommt. Ne? Der Macht hat. So ein, und der steht bis zum Schluss. So ein, und ich liebe das so, Jesus ist in unserem Dienst. Und er ist der, der alles macht. Ich meine, wir sind die Menschen, wir sind die Körper, ne? Er sagt ja, wir sind Tongefäße, die er füllt und benutzt. Wir sind die Werkzeuge. Er ist der, der uns führt. Wir sind Ton. Er ist der, der uns gestaltet und macht, was ihm gefällt aus uns. Sondern wir gehören nicht mehr uns, wir sind verkauft. Sondern wir haben uns in die Theke gestellt, ne? Hier beim Gebrauchtwagen, C-Klasse. Sondern, und Gott hat uns rausgenommen und mitgenommen. Er hat gesagt, ja, du hast Wert. Kauf ich. Sondern wir gehören nicht mehr uns, sondern wir sind jetzt da, um zu hören, um zu genießen und um zu tun. Jesus ist der, der mit dem wir gefüllt sind. Und Jesus ist auch der, der alles tun will. Jesus ist der, der uns Weisheit gibt und Kraft und einen Weg und einen Plan. Er ist der, diese feste Burg und ich muss, das Dümmste, was ich machen kann, ist wieder Jephtha zu denken, dass ich noch irgendwie was beitragen muss. Jesus hat gesagt, lass dein Ja ein Ja sein und dein Nein Nein. Schwöre nicht bei dir, bei anderen oder bei Gott. So. Und genauso hier ich sehe Jephtha an und egal was ihm passiert ist und egal wie mies die Leute zu ihm waren und was für einen Ruf er hatte, so, aber er hat getan, was er gesagt hat. Er hat gemacht, wozu Gott ihn berufen hat. Und er hat gekämpft. Er ist aufgestanden und er hat getan. Und deswegen konnte er benutzt werden. Und dann sehe ich hier Ephraim, und das ist ein Ephraim in mir auch. Ne? Ich habe so einen Jephtha und so einen Ephraim, und die streiten sich ständig. Ne? Der die Füße hochlegt, aber trotzdem Ruhm haben will. Der denkt so, naja, ich will lieber was anderes tun, an mich denken, an meine Familie oder sonst was. So ein und Gott irgendwie muss es schon machen. Aber das ist eben dieses Problem, das funktioniert halt nicht. Gott macht was und Gott macht alles, was er will, aber Gott kann es auch ohne mich machen. So in der Gemeinde, wenn ich nicht mehr verdienen möchte, nicht mehr funktioniere, nicht mehr auf Gott höre und frage, dann ist es wie, als ob du einen Finger ins Glas nimmst und da ist ein Tropfen weniger, das bin ich dann. Fällt aber nicht auf. Für dich jetzt. Ne? So eigentlich unwichtig. Auch für Gott bin ich wichtig. So aber wir müssen unsere Berufung in die Hand nehmen, kämpfen und dann haben wir auch Siege und werden benutzt. Herr, ich möchte dieses Herz haben. Und ja, wir sind alle unterschiedlich. Manche von uns sind Weicheier, sensibel, furchtsam. Andere sind Kämpfer und gehen immer gleich drauf los und sind vielleicht zu bestürmt oder zu eifrig. Andere sind faul von uns und andere dumm. So, manche klug, so, aber ja, du kennst uns ja und ich weiß, dass du mit uns umgehen kannst. Du weißt genau, wie du das handelst, unsere Schwächen, unsere Stärken einzusetzen. So, nicht, aber was wir alle hier gemeinsam ist, dass wir dich lieben, dass wir benutzt werden wollen, dass wir dir dienen wollen. Wir wollen Wunder sehen und deine Stimme, wir wollen, ja, Glaubenshelden sein. Und ich danke dir, dass wir da unten drin stehen. Würde die Bibel jetzt weitergehen, werden wir da auch in der Prier. Und ich danke, dass wir im Buch des Lebens stehen. So. Und da geht kein Name verloren. Und Jesus, ich bitte dich, dass du dein Geist ausgießt, immer wieder jeden Tag, so wie wir das bei Jephtha hier gelesen hatten. Und der Geist des Herrn kam auf ihn und dann war er bereit und ausgerüstet, so um zu siegen. Und genauso ist es doch heute auch noch, hat sich nicht geändert. So, wir sind Berufene und Auserwählte von dir und ja, und schick deinen Geist her, so dass wir auch tun können, was auch immer du verlangst. Und wenn unsere Berufung ist, im Verborgenen zu sein, einfach dazustehen und ja, so eine Feste zu sein, dann ist es gut, Herr. Und wenn wir eher im Vordergrund sind und alle uns sehen, dann ist es auch in Ordnung. Aber ja, du weißt, was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass du jedem hier einfach seinen Platz gibst jetzt. Nicht nur in der Gemeinde, sondern privat im Leben jetzt. Was geht, Ben? Ja, Herr. Und ich. Great man! Danke. Amen.